Willkommen zum Durchblick Philosophie, deinem Navigationsgerät durch die bunte Welt des spekulativen Denkens. Ich heiße Florian Krämer und führe dich hier durch den Stoff der Oberstufe in Nordrhein-Westfalen. Im Moment beschäftigen wir uns mit dem Problem der sogenannten Willensfreiheit. Damit ist die Frage gemeint, woher kommt mein Wille eigentlich? Kann ich meinen Willen selber bilden oder wird der mir sozusagen fertig serviert? Wenn ich ihn nicht selber bilden kann, wird mein Leben möglicherweise sinnlos, wie Episode 17. Mein Leben folgt dann irgendeinem Programm und es geht gar nicht anders, als es geht. Aber dann wäre es nicht mehr im strengen Sinne mein Leben, sondern einfach nur ein Leben, das sich vor meinen Augen abspult. Ich kann es vielleicht sinnvoll oder interessant finden, dieses Leben, aber dabei wäre ich letztlich eine Art Zuschauer im Kino, nicht wirklich jemand, der im Film des Lebens selber mitspielt. In Episode 18 habe ich das klassische Argument gegen die Willensfreiheit vorgestellt. Es ist eine Kombination aus Determinismus und Inkompatibilismus. Der Determinismus behauptet, dass alles, was passiert, schon durch seine Ursachen festgelegt ist. Der Inkompatibilismus behauptet, dass der freie Wille etwas nicht Festgelegtes wäre. Aus der Kombination von Determinismus und Inkompatibilismus folgt dann, dass es keinen freien Willen geben kann. Aus diesem Argument gibt es systematisch betrachtet nur zwei Auswege. Entweder der Determinismus ist falsch oder der Inkompatibilismus ist falsch. Den ersten Ausweg habe ich in der vergangenen Episode 19 durchgespielt, den Indeterminismus. Der steht vor zwei Schwierigkeiten. Erstens muss er nicht nur zeigen, dass irgendetwas im Universum indeterminiert ist, sondern dass insbesondere unsere Entscheidungen indeterminiert sind. Und das ist gar nicht so einfach. Zweitens hätte der Indeterminismus dann, wenn er das schafft, sofort verloren. Denn wenn mein Wille durch nichts verursacht ist, dann kommt er plötzlich aus dem Nichts. Dann aber hat er gar nichts mehr mit mir zu tun. Es wäre gar nicht mehr im strengen Sinne mein Wille. Und weil er dann so unkontrollierbar ist, könnte auch ich ihn nicht kontrollieren. Er würde mit mir sozusagen machen, was er will, und ich wäre wiederum nicht frei. Damit ist der Indeterminismus erstmal in einer Sackgasse gelandet, aus der wir jetzt wieder im Rückwärtsgang rausfahren müssen. Heute geht es um die letzte Ausfahrt für den freien Willen, den Kompatibilismus. Kann es sein, dass mein Wille zwar festgelegt ist durch das, was in der Vergangenheit alles war, und trotzdem frei ist? Genau das behauptet der Schweizer Philosoph Peter Bieri in seinem grandiosen Buch »Das Handwerk der Freiheit«, das ich in der heutigen Episode vorstellen möchte, wobei ich nicht streng chronologisch durchs Buch gehen werde. Und dass auch sehr viele andere Philosophen in der Geschichte sehr viel anderes zum Thema gesagt haben, versteht sich natürlich von selbst. Da diese Episode aber wieder im gewöhnlichen 20-Minuten-Rahmen bleiben soll, geht es jetzt nur um das Buch von Peter Bieri. Aus dem Handwerk der Freiheit stammt auch das Argument gegen den Indeterminismus, das ich vorhin nochmal wiederholt habe. Bieri schreibt für ein möglichst breites Publikum und vermeidet darum auch Fachjargon wie das Wort Indeterminismus. Er spricht stattdessen vom unbedingt freien Willen. Unbedingt, weil dieser Wille keine Bedingung hätte und einfach aus dem Nichts herausgesprungen käme. Und genau das hieße dann, wie gesagt, dass dieser Wille nichts mit mir selbst zu tun hätte. Insofern würde er maximale Fremdbestimmung bedeuten und gerade keine Freiheit. Soweit so gut. Bieris Konsequenz aus diesem Argument ist jetzt aber nicht, dass es gar keine Freiheit des Willens geben kann, sondern eben nur, dass es diese Freiheit des Willens nicht geben kann, unbedingte Freiheit. Denn das wäre ja, wie gesagt, ein Selbstwiderspruch. Genau dieses Freiheitsverständnis ist es aber, das dem Argument gegen die Willensfreiheit aus Episode 18 zugrunde lag, der freie Wille als etwas nicht Vorherbestimmtes, zumindest nicht Verursachtes. Das war ja die These des Inkompatibilismus. Und genau dieses Freiheitsverständnis muss laut Beery ein Missverständnis sein. Aber was ist Freiheit dann? Die entscheidende Frage bei der Willensfreiheit wäre also nicht, wie die Welt in Wahrheit funktioniert, ob sie nun deterministisch ist oder nicht, sondern es ist eine begriffliche Frage. Was bedeutet das Wort Freiheit? Und damit sind wir auch endlich wieder raus aus den Untiefen der Hirnforschung und der Quantenphysik, in denen wir die letzten zwei Episoden über herumgestochert haben. Die Frage, was unsere Alltagsbegriffe in ihrer Tiefe eigentlich bedeuten, die gehört nämlich in die Philosophie. Endlich wieder ein Heimspiel. Was also ist die Freiheit des Willens? Ich komme direkt zu Beerys Kernthese. Zitat: Was Sie als Ihre Freiheit erleben, ist, dass Sie am Ende dasjenige wollen, was in Ihrem Urteil überwiegt, dass Ihr Wille Ihrem Urteil gehorcht. Zitat Ende. Nochmal, mein Wille ist frei, wenn er meinem Urteil folgt, wenn ich also das will, worauf ich durch vernünftiges und genaues Nachdenken selbst kommen kann. In dieser Definition ist gar nichts Unbedingtes mehr. Die ist mit dem Determinismus bestens kompatibel, denn sie sagt ja gar nichts darüber aus, wo meine Urteile herkommen. Ein Beispiel. Wenn ich ständig krank bin und eines Tages herausfinde, dass die Wände in meiner Wohnung voller Schimmel sind, dann fälle ich wahrscheinlich das Urteil auszuziehen. Zumal ich den Schimmel da selber nicht rauskriege. Wenn meine eigenen Überlegungen zu diesem Ergebnis führen, dann ist mein Wille laut Beerys Definition auch schon ziemlich frei. Schauen wir uns einmal alles an, was zu diesem Urteil führt. Erstens, der Schimmel macht mich dauernd krank. Zweitens, ich bin der Typ Mensch, der nach der Ursache des Schimmels sucht. Drittens, ich sehe mich nicht in der Lage, den Schimmel zu entfernen. Viertens, meine Fantasie und meine Geduld sind genau jetzt am Ende. Alle vier Ursachen führen irgendwie zu meinem Urteil, aus dieser Wohnung auszuziehen. Aber keine der vier Ursachen habe ich selber herbeigezaubert. Die Welt ist nun mal so, wie sie ist. Und ich bin nun mal so, wie ich bin. Meine Entscheidung auszuziehen ist also vielleicht wirklich determiniert. Und trotzdem ist sie laut Beery frei. Denn es ist ja genau die Entscheidung, die durch mich und meine Biografie und meine Persönlichkeit zustande gekommen ist. Vielleicht kommt dir das jetzt irgendwie zu einfach vor. Ist das wirklich schon alles? Beery muss also zeigen, dass alles das, was wir uns unter einem freien Willen vorstellen, in seiner Definition schon enthalten ist. In der eben zitierten Textstelle schrieb er, dass diese Definition von Freiheit genau das ist, Zitat, was Sie als Ihre Freiheit erleben. Also, was genau erleben wir eigentlich in Wahrheit, wenn wir frei entscheiden? Wie fühlt sich dieses Entscheiden wirklich an und was genau ist das Freie an dieser Entscheidung? Damit kommt eine neue philosophische Methode ins Spiel, die wir in diesem Podcast noch nicht verwendet haben, Phänomenologie. Eine möglichst genaue, wertfreie Beschreibung von dem, was wir in unserem Bewusstsein vorfinden, was wir tatsächlich erleben und was uns im Erlebnis gegeben ist. Peter Beery fallen zu diesem Thema jetzt allgemein tonnenweise Beispiele ein. Kein Wunder, er ist nebenberuflich ja auch Schriftsteller. In einem besonders extremen Beispiel geht es um einen Mann, der von einer tyrannischen Regierung bedroht wird und im Untergrund lebt. Er steht vor der harten Entscheidung, heimlich das Land zu verlassen und seine Familie in Sicherheit zu bringen oder sich seinen Freunden anzuschließen im Widerstand gegen die Unterdrückung. Beide Wege liegen vor ihm. Er ist hin und her gerissen und völlig allein gelassen. Diese Entscheidung ist sicher fürchterlich unangenehm, aber sie ist trotzdem eine Entscheidung, die wir vielleicht besonders frei nennen können. Dieser eine Typ muss völlig allein wählen und die Welt will ihm die verdammte Wahl einfach nicht abnehmen. Es ist ein anstrengendes Dilemma und genau deswegen eine Erfahrung maximaler Freiheit. Lass mich hier noch einen Moment mit der Sprache spielen. Entscheidung heißt erstens, der Mann steht an einer Scheidung. Zwei Wege gabeln sich vor ihm und er kann nur einen entlang gehen. Entscheiden heißt, er muss diese Situation, diese Scheidung irgendwie hinter sich bringen. Entscheiden. Hattest du schon mal eine Phase im Leben, wo es dir ähnlich ging? Vielleicht ist A richtig, vielleicht auch B oder doch nicht. Doch lieber A, aber hat B nicht den Vorteil und so weiter. Du wägst beides ab, spielst beides in Gedanken durch, wieder und wieder. Du denkst immer detaillierter darüber nach, was alles in A drin steckt und auf dich warten könnte und in B und dann wieder in A. Und wenn es gut läuft, reift dann eine Entscheidung in dir heran. Das heißt, je genauer du A und B in Gedanken kennst, desto eher merkst du, dass A irgendwie zu dir passt und B eben doch nicht so richtig. Du stellst dich hinter A, identifizierst dich damit. Du lässt die Scheidung hinter dir, du entscheidest dich. Du legst dich fest und genau deshalb bist du frei. Im Prozess des Urteilens hast du deinen Willen mit der Zeit entdeckt. Entdeckt heißt, er war vorher zugedeckt, nicht richtig sichtbar. Jetzt aber hast du ihn freigelegt, das heißt auch, der Wille ist frei, er liegt frei, er ist endlich frei sichtbar. Das ist nicht nur ein sprachlicher Trick, sondern es beschreibt hoffentlich genau das, was beim Entscheiden meistens wirklich passiert. Du musst deinen Willen erstmal erforschen und selber kennenlernen. Je schwieriger das ist, desto schwerer fällt dir die Entscheidung. Diesen Prozess beschreibt Biri als eine Aneignung des Willens. Und er zeigt, dass der Wille nicht einfach so frei oder unfrei ist, sondern dass es verschiedene Grade der Freiheit gibt. Je besser wir es schaffen, dass der Wille dem Urteil folgt, desto freier ist er. Fußnote: Wenn Biri recht hat, dann zeigt das auch, dass unsere Sicht auf die Willensfreiheit am Ende doch sehr stark von den Beispielen abhängt, an denen wir sie aufhängen. Der Widerstandskämpfer hat eine echte Entscheidung vor sich, weil er etwas finden muss, das ihn selbst ausmacht und ihm eine Grundlage gibt. Kehren wir gedanklich zum Libet-Experiment aus Episode 17 zurück. Hier ging es nur darum, wann ich meinen blöden Finger hebe. Aus Biris Sicht wäre das vielleicht eine Entscheidung, aber keine, die besonders mit Freiheit zusammenhängt, weil es einfach um fast nichts geht, das mich ausmacht. Kurz, es sind keine richtigen Urteile im Spiel, darum auch keine Willensfreiheit. Zurück zum Freiheitsbegriff. Ist in diesem Selbsterforschen und Selbsturteilen denn jetzt wirklich schon alles drin, was zur Freiheit des Willens gehört? Biri sagt ja. Genau das erleben wir, wenn wir freie Entscheidungen erleben. Zu dieser Freiheit gehören zum Beispiel folgende Aspekte. Erstens, frei entscheiden heißt, aus einem Abstand heraus zu entscheiden. Und genau das tun wir, wenn wir versuchen, uns ein Urteil zu bilden. Wir fangen an, kritisch und mehr perspektivisch zu denken. Wir lösen uns gedanklich vom Gang der Welt. Zweitens, freie Entscheidungen bedeuten eine offene Zukunft. Offene Zukunft heißt aber nicht, dass die Zukunft gar nicht feststeht. Die Zukunft ist ja gar nicht das, was wir erleben, wenn wir entscheiden, sondern wir erleben A, dass die Zukunft von meiner Entscheidung abhängt, also auch meinem Urteil, B, dass Entscheidungen revidierbar sind, das heißt, ich kann nachher nochmal anders entscheiden, selbst wenn der Zug abgefahren ist, ich kann eine andere Entscheidung dann besser finden. Ich kann beliebig lang nachdenken und mein Urteil beliebig oft ändern. Deswegen ist die Zukunft offen. C heißt offene Zukunft nur, dass ich nicht weiß, was die Zukunft bringt. Wenn ich die Zukunft nicht kenne, fühlt sich die Entscheidung frei an. Nur dieses Nichtwissen erleben wir wirklich, wenn wir frei entscheiden. Die Zukunft muss nicht an sich offen sein, sondern eben nur für uns. Drittens, neben Abstand und offener Zukunft gehört zu einer freien Entscheidung auch, dass wir ganz anders können, als wir handeln. Natürlich könnten wir ganz anders, sagt Biri, aber genau das heißt doch nur, dass wir anders urteilen könnten und uns dann eben anders entschieden hätten. Er nennt noch einige weitere Aspekte. Sein genereller Punkt ist, alles das, was wir bei Entscheidungen als Freiheit erleben, ist in Wahrheit in seiner Definition enthalten. Mein Wille ist frei, wenn er meinem Urteil folgt. Damit ist er im Gegenzug auch unfrei, wenn er nicht meinem eigenen Urteil folgt. Zum Beispiel, wenn wir feige Mitläufer sind und gar kein eigenes Urteil fällen, sondern einfach mit dem Strom schwimmen. Oder wenn wir von jemandem manipuliert werden, zum Beispiel einer Sekte gegenüber hörig sind. Auch dann folgt unser Wille ja nicht wirklich unserem eigenen Urteil. Oder wenn wir erpresst werden. Wenn mir jemand eine Waffe an den Kopf hält, tue ich wahrscheinlich fast alles, was er will. Aber auch dann folge ich nicht einem Willen, der aus meinem Urteil erwächst, sondern mir wird ein anderer Wille aufgezwungen. Das alles ist in der These enthalten, der Wille ist frei, wenn er dem Urteil folgt. Damit ist, wie schon erwähnt, gar nicht gesagt, dass das Urteil ohne Ursachen in der determinierten Welt zustande kommt. Wenn meine Entscheidungen alle schon feststehen können, stehen vielleicht auch die Urteile schon fest, die ihnen vorangehen. Das macht aber nichts. Es gibt ja trotzdem Entscheidungen, die meinen Urteilen folgen, freie, und solche, die nicht meinen Urteilen folgen, unfreie. Und es gibt Urteile, die meine sind, weil sie aus meinem Denken und meiner Biografie und so weiter kommen, und andere, die eben nicht zu mir passen. Dass meine Entscheidung objektiv gesehen schon feststeht, ändert nichts daran, dass sie in einem substanziellen Sinn trotzdem frei sein kann. Es ist eben keine unbedingte Freiheit, sondern, wie Biri sie nennt, bedingte Freiheit. Oder im Fachchinesisch Kompatibilismus. Findest du diese Lösung überzeugend? Wenn nein, was genau fehlt denn diesem Freiheitsbegriff? Erleben wir beim Entscheiden wirklich irgendetwas, was in diesem Verständnis von Freiheit fehlt? Ich denke nicht. Vielleicht bist du anderer Ansicht. Das lassen wir hier gerne mal wieder offen. Zuletzt noch ein kleiner Ausblick. Sich den eigenen Willen anzueignen, ist ein lebenslanges Projekt. Ich muss wirklich erforschen, was zu mir passt und wie ich wirklich selber urteile. Gar nicht so leicht, aber spannend, weil dieser Prozess dazu führt, sich selbst besser kennenzulernen. Dieser Gedanke hat eine scharfe Klippe. Er setzt ja anscheinend voraus, dass es ein feststehendes Ich gibt, zu dem bestimmte Urteile passen, andere nicht. Aber ist das wirklich so? Biri ist hier sehr klar. Nein, das ist eben nicht so. Zitat: Die Aneignung des Willens ist nicht etwas, was ein Selbst, das es zuvor schon gibt, in Gang setzt. Das Selbst ist umgekehrt etwas, das sich erst durch die Aneignung herausbildet. Zitat Ende. Das Ich ändert sich mit der Zeit. Es ist manchmal verdammt schwer herauszufinden, was ich wirklich will. Insbesondere in Lebenskrisen, in denen sich plötzlich alles, was gestern noch richtig war, falsch anfühlt. Spätestens mit 30, 40 wirst du bereits einigen kleineren und größeren Lebenskrisen begegnet sein, in denen du regelrecht darunter leidest, nicht zu wissen, was du willst. Und die ernüchternde, aber wichtige Antwort ist, es gibt da oft keine endgültige Antwort. Manchmal ist gar nicht klar, ob der Wille frei ist oder nicht, weil du eben nicht weißt, wie du urteilen sollst. Und das liegt wiederum daran, dass du dich selbst gerade stark veränderst. Auch deine Wünsche und deine Urteile. Sich den eigenen Willen anzueignen heißt dann, das eigene Selbst neu zu entdecken, sich das eigene Selbst wieder anzueignen. Du arbeitest an deinem Selbst, indem du dir deinen Willen aneignest. Diese Aneignung ist aber jetzt kein völlig neuer Entwurf auf dem Reißbrett, so klang es ja noch bei Sartre in Episode 5, sondern es ist eher ein Freilegen, ein Entdecken von etwas, das irgendwie schon da ist. Entdecke dich selbst, lautet die aufregende, oft auch anstrengende Mission für dein Leben. Hier schlägt die Frage nach der Willensfreiheit um in die Frage nach der Lebenskunst, über die wir in der nächsten großen Einheit über Ethik noch sprechen werden. An dieser Stelle will ich aber noch mal kurz den Bogen zurück zum Anfang schlagen. In Episode 17 habe ich gezeigt, was vielleicht alles auf dem Spiel steht bei der Frage nach der Freiheit des Willens. Identität, Freundschaft, moralische und rechtliche Verantwortung, Sinn des Lebens. Wenn Biri recht hat, dann lässt sich zumindest der erste Punkt aus kompatibilistischer Sicht wieder einholen. Auch und gerade der Kompatibilismus hat einen starken Zugriff auf Identität. Das Selbst ist im Wandel, aber wir sind an diesem Wandel wieder beteiligt. Das eigene Selbst entsteht dadurch, dass wir unseren wirklichen Willen entdecken. Ich weiß nicht, ob du diese Antwort toll findest, aber es ist zumindest eine Antwort. Ob ich die anderen Fragen alle noch im Podcast aufgreife, weiß ich im Moment nicht. In der nächsten Episode werde ich zumindest einen weiteren Aspekt herausgreifen. Das Strafrecht. Können wir Menschen noch bestrafen, wenn ihre Entscheidungen doch in Wahrheit determiniert sind, wenn doch eh schon feststand, wie sie sich entscheiden werden? Danach wird es voraussichtlich mit dem Einstieg in die Ethik, den nächsten großen Themenblock, weitergehen. Genauer gesagt mit der Frage nach dem gelingenden Leben. Zuletzt noch ein paar Hinweise. Erstens, meine lange angekündigten Ergänzungsmaterialien gehen langsam online. Auf meiner Webseite www.durchblick-philosophie.de stehen bereits einige PDF-Übersichten online zu Folge 8 Leib-Seele-Problem und 18 das Argument gegen die Willensfreiheit. Zweitens, wie du vielleicht gemerkt hast, hat diese Episode etwas länger gedauert. Leider bin ich aus dem gewohnten 2-Wochen-Rhythmus raus und ich weiß auch nicht, ob ich es zeitlich schaffen werde, ihn wieder aufzunehmen. Ich bleibe aber am Ball und bin sehr angespornt durch die tollen Bewertungen bei iTunes, die ich inzwischen von den Hörerinnen und Hörern bekommen habe. Wenn du dich von diesem Hinweis nicht angesprochen fühlst, dann darfst du gerne auch noch 5 Sterne oder eine wohlwollende Rezension dalassen. Bis bald!